Inken und Alo. Ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo. Was dich bewegt. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören, obwohl wir zwei leicht gebrochene Stimmchen haben. Inken kommt zurück aus ihrer Hardcore-Krankheit, wo sie mich letzte Woche alleine gelassen hat. Traue sie auch nichts mehr zu sagen. Nee, ich rede einfach allein weiter.
Ich habe mich gefragt, was da jetzt kommt. Achso, du, ja, und du hast Luftproblematik.
Ja, wir hatten so monstermiese Luft in Hamburg und da waren einige Leute...
Hatten ist geil, es ist immer noch richtig, richtig schlecht.
Heute ist Dienstag, heute ist besser.
Ja, besser als gestern und vorgestern, aber trotzdem jetzt immer noch nicht gut.
Doch, gut. Ah. Ja, ist wieder gut.
Ah, okay.
Da habe ich gerade geguckt, ist wieder gut.
Ah, krass.
Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Gut. Und das liegt irgendwie am Heizen und irgendeine Wolkendecke, die über einer anderen Wolkendecke hängt. Und deswegen ist ganz viel Kram in der Luft. Genau. Und das fühlt sich an wie eine Erkältung und ist ziemlich unbequem. Aber in der Sekunde, wo die Luft weg ist, ist dann auch auf einmal wieder gut.
Ja.
Du hingegen kommst du ganz langsam nur wieder zu Potte und wir gucken mal, wie hoch dein Redeanteil ist, weil aktuell bist du deutlich langsamer als ich. Du findest irgendwie keinen Punkt, wo du einsetzen kannst. Du merkst du, dass da irgendwie gar nicht so richtig zwischenkommst, sodass da gar kein Opening sich auftut, merkst du? Witzig.
Ja, sehr komisch. Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es leider zu Ende mit mir geht. Hm. So schlimm war es.
Ja, du warst echt fertig.
Streptokokken. Wir haben das irgendwann mal gehabt. Das ist bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre her, als die Kinder klein waren, in der Kita waren, da gab es so eine Welle. Mhm. Und da erinnere ich auch tatsächlich Familien, die es also völlig aus dem Leben geschossen hat. Ein Freund von uns, der dann so tatsächlich ins Krankenhaus musste, ja. Weil gar nichts mehr ging. Also genau, nachdem ich dann das richtige Antibiotikum hatte, was ich krass fand, weil mir ist dann klar geworden, ich habe, glaube ich, mindestens 6, 7, wahrscheinlich sogar 8 Jahre kein Antibiotikum mehr genommen, was ich crazy finde, weil ich Menschen kenne, die wesentlich häufiger Antibiotikum nehmen.
Ja.
Also ich habe es wirklich Ewigkeiten nicht genommen, aber man muss dann auch sagen, die
helfen dann auch.
Ja, Perks der modernen Medizin, wollte ich sagen. Mir fehlte gerade das deutsche Wort.
Ja.
Das war dann wirklich innerhalb von einem halben Tag so, dass ich dachte, ah, okay, ich muss doch nicht sterben.
Ja. So wirklich so bei dieses multiresistente Keime und was damit alles an Missbrauch betrieben wird und dass die nicht nur positiv sind, aber in so einer Situation war es wirklich respektabel.
Ja, weil es wurde immer schlimmer, kann man
sagen. Genau, es wurde einfach immer schlimmer.
Und
am 6., 7. Tag, wo wir dachten, wann wird es immer besser, wurde es immer nur schlimmer.
Ja.
Und dann hast du die genommen und wirklich ein paar Stunden später warst du schon so, hast du was gesagt.
Ja.
Weil das ist nicht mehr vorgekommen.
Ja, genau. Ich konnte nicht mehr sprechen.
Ja.
Nee, gruselig.
Ja.
Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt geht es auch besser. Aber ich merke halt, dass ich nehme natürlich das Zeug noch und ich merke schon auch, dass halt nicht viel Nährstoffe durchgehen.
Nee.
Ist ja auch klar, also so funktioniert
ist das jedem
das
klar?
Ja auch.
Ich glaube, dass das nicht jedem klar ist.
Das weiß ich nicht.
Antibiotika zerschießen auch große Teile der Darmkultur, der Bakterien, die dafür da sind, Essen aufzunehmen. Und der Darmflora. Und deswegen ist es oft, also führen Antibiotika einfach oft auch zu Verdauungsproblemen und einfach dazu, dass man die Energie, die man braucht, nicht durchkriegt. Und ein Grund dafür, dass man so unfassbar schlapp ist bei oder auch nach Antibiotikatherapie, ist schlicht, dass die Energie nicht durchgeht. Kann man dann...
Ja, genau. Und man merkt, also wenn man das weiß, finde ich, weiß ich nicht, ob Menschen so ein Körpergefühl haben und jetzt denken, ich bin irgendwie komisch, aber... Ich merke das richtig, also weil ich merke, ich kann so gefühlsmäßig nichts Ballaststoffreiches essen. Also ich sehe das, weil also hier in der Familie esst ihr das natürlich.
Klar, dieser ganze glutenfreie Kram, der ist ja Ballaststoff pur.
Ja.
Und das will man
jede
nicht, ne?
Art, genau, jede Art von Gemüse, also die Vorstellung, irgendwie einen Kohl zu essen oder so, in so einem Asia-Gericht essen wir manchmal, genau, das ist so,
okay, nee, Ballaststoff,
this is not, wirklich, it is not happening, this is not entering my body.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, am besten kurzkettige Kohlenhydrate und sonst gar nichts.
Weißer Toast.
Genau, was anderes geht irgendwie nicht so richtig. Ich habe jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nur noch glaube ich, ein oder zwei Tage, muss ich nochmal nachgucken, dann, dann bin ich durch. Und dann nehme ich natürlich fleißig sowieso schon Darmbakterien und so.
Probiotika,
ja. Aber genau, ja, also auf jeden Fall. Man genau. merkt, ich bin irgendwie lahm im Hirn.
Genau, das als ganz lange Entschuldigung für Inkens Denk- und Sprechgeschwindigkeit. Ich versuche das einfach Double Time zu kompensieren.
Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem, ich höre das manchmal, wenn Menschen, was ja nicht so häufig vorkommt, wie ich ja schon häufig gesagt habe, aber ein paar Mal ist es jetzt schon vorgekommen, dass irgendjemand dann sagt, ja, ich bin genauso schnell wie Alo und dann nervt es mich manchmal, haben mir schon zwei oder dreimal Leute gesagt, dann nervt es mich, weil du dann sozusagen einhakst und dann sagst, kannst du das nochmal erklären oder das langsamer oder erklär nochmal neu oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann denke ich immer, oh, ich habe das doch schon verstanden.
Okay, aber du musst auch sagen, dass ungefähr fünfmal so viele Leute sagen, danke Inken fürs Einhaken, ja. weil...
Ja, auf jeden Fall, nein, genau. Die meisten, also, 95% sagen
gerade jetzt
danke.
Auch bei der letzten Folge, wo ich dann wieder sozusagen nur meinen Gedankengang entwickeln konnte, weil du nicht da warst, haben viele gesagt so, ja, okay, good enough sozusagen, aber ist schon besser, wenn Inken nochmal reingeht und sagt, okay, warte mal, wie jetzt genau so.
Nochmal kurz Stopp, einfach kurz zurückspulen.
Und ja. das ist ja auch das Konzept sozusagen, also das ist ja, macht ja viel mehr Sinn, wenn zwei Leute sich aufmachen und zeigen sozusagen, dann kommt es viel, ist es viel verständlicher, denke ich.
Also. Ja, und ich hoffe, dass wir es geschafft haben, frage ich mich manchmal, weil ich kann ja uns gar nicht hören, also ich kann alte Folgen.
Du hast noch nie eine Folge gehört.
Nee, ist wirklich, das war, irgendwie macht das mein Gehirn nicht mit, das ist so wie, ich kann auch nicht einen Spaziergang hin und zurück gehen, den ja. gleichen Weg, ja. macht mich auch komplett irrsinnig. Mhm. Ich muss im Kreis gehen, ich kann auf, das kann ich irgendwie nicht. Obwohl ja im Coaching immer wieder sozusagen mir gespiegelt wird, dass das, was so besonders ist, dass ich immer die Pfähle, Pflöcke, über die wir gesprochen haben, einschlage und dann immer wieder Rückblicke sozusagen und Referenzpunkte aufmache und so ein Abgleich möglich ist. Also für andere kann ich das richtig gut, aber für mich selber kann ich das irgendwie überhaupt nicht und ich kann es auch nicht.
Was hat das mit dem Spazierengehen zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Was?
Ja, dass ich... Naja, dass das sozusagen, dass Leute sagen, dass ich das hinkriege sozusagen, dass ich Schleifen mache, also ja. zurückgehe.
Ah, okay, ah, so bildlich, okay, alles genau. klar, okay, verstehe, ja, okay.
Und
ja.
dass man dann sozusagen sich ja. selber oder das, was man da gefühlt hat oder ja. erlebt hat, mitnehmen kann.
Ja, kapiert.
Und da Schleifen extra baue, also nicht ja. so irre Anna, Schleifen, sondern...
So eine Kapiermarschall-Schleife.
Genau. Und dadurch sozusagen so ein so Full-Circle-Moments ermögliche.
Ja.
Aber ich kann das, also beim Spaziergehen kann ich es nicht und beim Podcast kann ich es offensichtlich auch nicht. Ich ja. kann es, bei anderen strange, Dingen kann ne? ich also es eigentlich, fällt mir gerade auf.
Wenn du Insta guckst, ist ja. das strange?
Ja, das kann ich viel besser.
Ja.
Mache ich selten. Aber das kann ich viel besser. Also wenn ich ein altes Video sehe oder ich habe jetzt Sachen aussortiert aus meiner Camera Roll, weil ich Sachen da zusammenstellen wollte, habe ich relativ viele Sachen angeguckt und auch ausgemistet, so Bildschirm. Mhm. Kennt ihr das? So Bildschirmfotos? So,
habe ich festgestellt, denkt, was 3000, zur Hölle sollte das?
Ja, 3000 genau, Bildschirmfotos habe ich erstmal alle gelöscht. Da kann ich das, da finde ich das nicht so schlimm und da kann ich mich auch reinfühlen. Wie ich da empfunden habe oder dass ich das weiß. Ich habe das dann, ich check, dass ich das verankert habe. Witzigerweise beim Podcast kann ich das irgendwie überhaupt nicht.
Ja. Gerade bei Insta ist es ja so, da hast du ja dein Video und dann musst du auf deine Stimme die Subtitles drauf, Untertitel drauf machen. Und da bist du ja total gewöhnt, deine Stimme zu hören. Die ja. klingt ja jetzt nicht anders, nicht voller, satter oder sonst was.
Nee.
Ob du jetzt Podcast machst oder nicht und trotzdem, da geht's nicht.
Ja, ich war, keine Ahnung, und du sagst ja ganz häufig, nee, ich habe eine Folge angehört und ich fand, wir haben da eigentlich sehr schlaue Dinge gesagt, das finde ich immer so süß.
Ist oft so, dass ich denke, Mensch, gar nicht, also im Gespräch, auch jetzt zum Beispiel, geil wäre, wenn jetzt jemand sagt, so ja, und jetzt ist es auch total wirr, genau wie du es empfindest, aber im Gespräch habe ich sehr oft das Gefühl von Scheiße, was war eigentlich das Thema, wo wollten wir hin und so. Und dann aber, wenn ich es danach nochmal anhöre, was ich eigentlich nur tue, wenn wir noch irgendwas machen, was darauf aufbaut oder so, dann denke ich immer, Mensch, deutlich stringenter, als ich das empfunden habe beim Sprechen. Also es ist irgendwie besser als das Gefühl, so, ganz klar.
Ja, okay, aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Faden verloren, weil jetzt ist es wirklich die Frage, warum wir uns darüber unterhalten gerade.
Ja, nee, so ganz Faden verloren ist es nicht. Also ich wollte gerade da einhaken, dass du sehr gut bist, solche Schleifen zu machen, um für Leute für Verständnis zu sorgen, was du ja auch beim Coaching machst und was du ja auch, um mal da das Entree zu haben. Du bist ja umgeben von, ich kann eine genaue Zahl sagen, aber von Menschen, die neurodivers sind in deiner Familie. So wie viele genau weiß man nicht, aber ich auf jeden Fall. Und insofern ist es ja für dich ein normales Verhalten, mit so etwas umzugehen. Das heißt, wir wollen ja heute über die Weiterführung vom Schweinehund sprechen und über andere Techniken. Und das ist aber etwas, was du seit, sagen wir mal, wie lange sind wir zusammen? 20 Jahre bald, ne?
Ja.
Was du schon seit 20 Jahren so machst. Das heißt also, für dich ist das irgendwie normales Verhalten. Jetzt habe ich da wieder den Faden verloren, aber irgendwie hatte das eben kurz Sinn gemacht. Müssen wir es nochmal anhören.
Ja, also viele Dinge, von denen wir jetzt wissen, warum sie funktionieren oder was daran sinnvoll ist oder die, jetzt wissenschaftlich untersucht werden oder wurden und woanders propagiert, haben wir schon eine sehr lange Zeit gemacht, weil wir es so erfühlt haben.
Weil wir mussten, ja.
Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir heute sprechen, weil wir wirklich viel Feedback auf die Folge von letzter Woche bekommen haben.
Ja.
Und was ich ganz interessant fand, das ist nur ein Nebengedanke, aber dass die Folge nicht, weil die war ja viel kürzer als die Folgen, die wir sonst hören. Mhm. Und es war aber kein anderes Hörverhalten.
Ja, das hat mich auch erstaunt sozusagen.
Ja, aber eigentlich ja gefreut, weil es heißt, dass die Leute nicht denken, nach 10 Minuten
noch? Reicht jetzt?
Können die jetzt mal die Klappe halten.
Ja, ja. Ist eh so. Also wir haben eine sehr hohe Durchhörquote.
Ja.
So, also das freut mich.
Ja, genau. Richtig gut.
So, wenn man sich den Scheiß schon anhört, dann kann man es auch zu Ende hören. Keine Ahnung, wieso.
Ich glaube, die waren nur 20 Minuten oder so. Und das ist auf jeden Fall ja kurz. Ja, und wir die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem, was wir sonst machen. Genau.
Also, zu letzter Woche.
Ja.
Einen der spannendsten Einwände fand ich. Schweinehund, damit wird ja gemeint, dass ich mich in meinem Hirn dazu entscheide, Sport ist eine gute Sache, ich möchte das machen und ich weiß, es bringt mir auch Spaß und ist gesund und bla. Und ich kann mich nicht dazu durchringen, das zu tun.
So. Ja, es macht mir Spaß, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir dass danach wahrscheinlich besser geht.
So
ja,
genau, also irgendwie majorly positiv. Ja. Und dann kann es sein, für Menschen, die etwa die letzte Folge nicht gehört haben, dass es körperliche Gründe gibt, die dagegen sprechen, dass man das macht und deswegen tut man es nicht. Das heißt, es gibt Gründe, etwas zu tun, es gibt Gründe, nicht zu tun. Wenn es mehr Gründe gibt, es nicht zu tun, tut man es nicht. Und es kann aber sein, dass diese Gründe einem nicht klar sind und zum Beispiel so etwas sind wie schlechtes Gefühl für den Fuß, schlechte Lunge, schlechter horizontaler Gleichgewichtssinn, was auch immer. Irgendwas, dass der Körper sagt, schöne Idee, aber viel, viel, viel zu unsicher. Auf gar keinen Fall wirst du das tun. Mhm. Und dann hält er einen davon ab, auf diverse Art und Weise. Mhm. So, das ist die eine Situation. Mhm. Die andere Situation, die als Fragebeispiel sehr, sehr oft kam, ist, es gibt Dinge, die ich machen muss, auf die ich keinen Bock habe und ich kann mich nicht zwingen, sie zu tun.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen gestochert und wusste nicht so richtig, wie ich es sagen soll, aber es ist so, also wenn es, das ist eine ganz andere Situation, weil es gibt in dem Sinne kein Pro. Du musst es einfach nur machen.
Ja.
So, es ist.
Also es gibt ein Pro im Sinne von das Leben. Du kannst es nicht machen.
Du kannst es nicht machen.
Genau.
Aber
Steuererklärung.
Steuererklärung, Spülmaschine, keine Ahnung. Müll, all das, ja. Oder natürlich, wenn man Pech hat, auch Teile vom Job oder so. Oder da gibt es echt eine Menge Dinge, die man einfach machen muss.
Ja.
Und es hilft nichts.
Ja.
Das hat aber wirklich gar nichts mit dieser Schweinehundmechanik zu tun. Sondern das ist ein völlig anderer Mechanismus, der, glaube ich, viel mehr in deinen direkten Bereich fällt sozusagen. Und das, was mir da als Gedanke so wichtig war, ist, dass da immer in der Frage steckte, wie kann ich es entweder gut finden, das zu machen?
Ja.
Und darauf habe ich versucht zu antworten im Sinne von gar nicht. Viel wichtiger wäre, dass du gar nicht versuchst, es gut zu finden, sondern akzeptierst, dass du es einfach nicht gut findest. Mhm. Man muss das nicht mit Freude machen. Mhm. Und die nächste Frage ist, wie kann ich mich denn zwingen oder überhaupt dazu bringen,
ja,
das zu tun?
Ja, und das Interessante, ich finde, das Interessante daran ist ja schon genau diese Frage, also das der allererste Gedanke, ne, zu sagen, okay, es gibt Dinge, also dieses Konzept vom Schweinehund ist schwachsinnig.
Genau, aber separat, das hat damit gar nichts zu tun.
Genau, und es bedeutet aber auch Abwertung.
Genau. Und was mein großes Thema dabei war, wo ich gesagt habe, Leute, ihr müsst aufhören, so scheiße mit euch umzugehen, mit euch zu reden. Und solange ihr Schweinehund nennt, werdet ihr immer weiter in dieser Falle bleiben.
Total.
Insofern stimmt es nicht, dass es nichts damit zu tun hat.
Ja, genau. Und dieses, es gibt Dinge, auf die ich gar keinen Bock habe und ich auch nicht unbedingt sehe, sozusagen, was jetzt dieser, also was der Ausgang mir Tolles bringt, außer dass es eben gemacht sein muss, weil irgendwann, weiß ich nicht, steht das Finanzamt vor der Tür, wenn ich die Steuern nicht gemacht habe oder
die Wohnungsvollmüll.
Genau, oder ich habe kein sauberes Geschirr mehr.
Ja.
Aber das ist ja nichts, was tatsächlich so eine greifbare Belohnung bringen würde.
Es ist ja nur eine negative Belohnung. Es ist so, du kriegst die Strafe nicht, aber du hast nichts Positives zum drauf hinarbeiten,
ist auch ein Unterschied. Genau. Und deshalb ist es ja bei ADHS, würde man halt sagen, okay, der Grund, warum ich das ganz lange vor mir herschiebe und es nicht tue, ist, dass ich versuche, weiß nicht, ob alle Menschen das wissen, aber bei ADHS ist es ja so, also so einfach erklärt, dass ich zwar Dopamin produzieren kann, aber Dopamin nur wirkt, wenn es im Zellspalt ist und nicht in der Zelle. Und ich habe, wenn ich ADHS habe, zu viele Rezeptoren. Das heißt, das Dopamin verschwindet zu schnell aus dem Zellspalt. Und Medikamente zum Beispiel verstopfen diese Rezeptoren und dadurch bleibt das Dopamin dann länger im Spalt und wird nicht aufgesogen sozusagen.
Genau.
Was ich also machen kann, wenn ich ADHS habe und irgendeine Tätigkeit, auf die ich wirklich gar keinen Bock habe, dann kann ich so lange warten mit dieser Tätigkeit, bis ein tatsächlich gefühlter Zeitdruck entsteht. Und das ist natürlich bei so einer Tätigkeit wie Steuern machen auf jeden Fall eine richtig lange Zeit, weil ich ja erstmal einen Brief kriege, also wenn ich selbstständig bin, jetzt ist das ein Beispiel, ne? Viele Leute machen ja gar nicht ihre Steuererklärung, aber da ist es jetzt ein gutes Beispiel. Ja. Also ich bin selbstständig, muss die Steuererklärung machen.
Egal, welche Rechnung zahlen, da habe ich auch Übungen, so rauszuzögern.
Ja, okay, Rechnung zahlen, genau. So. Und dann ist es ja so, naja, gut, dann habe ich da ein Zahlungsziel, dann passiert ja erstmal 4 Wochen gar nichts.
Genau.
Und dann kommt eine Erinnerung und dann passiert nochmal 2 Wochen nichts und dann kommt vielleicht eine erste Mahnung. Da weiß ich aber ja, auf jeden Fall kann auch noch eine zweite Mahnung geben. Also da sind jetzt, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht 2 Monate vergangen, in denen habe ich nicht wirklich Zeitdruck. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die denken würden, ja wieso, also selbstverständlich, das ist ja total unangenehm, auf gar keinen Fall würde ich eine zweite Mahnung haben wollen. Aber das ist nicht tatsächlicher Zeitdruck für das Dopamin bleibt im Spalt.
Genau.
Sondern das ist dann, wenn es richtig brennt, weil ansonsten produziert das Gehirn kein Dopamin.
Mhm.
Und ich kann mich nicht hinsetzen und sagen,
los,
ich fake mir den Druck und sag mir jetzt, ja, aber wenn du da jetzt die Rechnung nicht überweist, dann passiert morgen was ganz, ganz Schlimmes.
Ja.
Totaler Quatsch.
Genau.
Und das große Problem daran, weil man könnte ja sagen, ja okay, dann warte doch immer auf die zweite Mahnung und dann mach eben, dann überweise es eben dann, wenn wirklich Zeitdruck ist, ist ja, dass ich in diesen 8 Wochen, die ich gerade beschrieben habe, nicht da sitze auf dem Sofa und denke, naja, gut, kommt halt die zweite Mahnung, ist mir ja egal, sondern ich die ganze Zeit mich in einer Abwärtsspirale befinde, weil ich mir selber sage, wie kannst du bloß so scheiße sein, dass du das nicht gebacken kriegst? Es dauert 5 Minuten, du müsstest dich jetzt nur einmal kurz hinsetzen und diese Überweisung machen. Wie kannst du so dämlich sein? Alle anderen Menschen auf der Welt können das machen, nur du bist zu blöd, bla. Und das ist natürlich was, das ist ein Zustand, weil es geht ja nicht im Leben um eine Rechnung, sondern um Hunderte. Und es geht nicht um eine Tätigkeit, sondern um Hunderte. Bleibe ich in einer Spirale oder befinde mich dann in einer Spirale, die immer weiter abwärts geht. Und deshalb ist das gar nicht auszuhalten. Also dann ist es, dann muss ich das irgendwie anders kompensieren. Wenn ich keine Medikamente habe, dann kompensiere ich es zum Beispiel mit Alkohol oder keine Ahnung was, irgendetwas, was mich in die Lage versetzt. Alkohol versetzt mich in die Lage, dass ich Dopamin im Spalt habe. Und dann komme ich auf die Idee, dass ich, also dann kann ich mich in die Lage versetzen, mit Alkohol fähig zu sein, Rechnungen zu überweisen. Das ist jetzt ein sehr dramatisches Beispiel. Bei ADHS ist es, ist es sehr augenscheinlich sozusagen, es ist sehr dramatisch, Dollar, genau. Aber im Kleinen haben wir das eigentlich alle. Das ist einfach, ne, ein neurodivergentes Gehirn, da ist es sozusagen noch schwarz-weißer. Aber ich meine, ich kenne wirklich wenig Menschen, die richtig, richtig Bock haben, Rechnungen zu überweisen oder richtig, richtig Bock haben, die Spülmaschine auszuräumen.
Ja, ich kenne wenige, die tatsächlich so funktionieren im Sinne von, ich mache das immer und dann ist es weg, dann nervt es mich nicht mehr. Gibt es.
Ja, gibt es.
Aber ich glaube nicht so viele.
Ja, also ich würde auch sagen, es gibt weniger Menschen im Verhältnis sozusagen über die
Bevölkerung. Ich frage mich, wen du gerade im Kopf hast, aber nennen wir natürlich nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Ja. Und es bedeutet auch, also das kann auch in die andere Richtung schlagen.
Ja, dass man dann, wie heißt das?
So zwanghaft.
Zwanghaft wird,
genau. Genau. Also wir sprechen jetzt sozusagen so über die wabbelige Mitte, über die graue Mitte, die so dazwischen ist und nicht in einem Extrem, die sagt, ja, also ist jetzt nicht so, dass mir das komplett bevorsteht und ich das nie hinkriege. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der das sozusagen zwanghaft weghaben muss, sondern der so ein bisschen dazwischen ist. Und da gibt es, wir haben uns damit beschäftigt, für die Folge heute sozusagen da nochmal tiefer eingestiegen sind, weil wir das ganz viel anwenden, diese Technik, und wollten so ein bisschen nochmal wissenschaftlichen Hintergrund haben, warum das so funktioniert. Und damit wir euch das heute erzählen können. Und sind dann auf die Idee gekommen, dass man sich das eigentlich hätte denken können, warum das funktioniert. Ja. Fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, genau. Also es geht um die Technik des Body-Doublings, nennen wir das. Mhm. Also Körperdoppeln. Und das ist eigentlich was wir alle immer schon machen. Aber es ist jetzt gerade erforscht worden und wird als Tool angeboten. Wir bieten es auch als Tool an zum Training. Aber es wird halt sozusagen jetzt gerade groß und ich glaube, es ist richtig gut, dass das groß wird, weil es funktioniert. So.
Ja. Und letztlich, also ganz einfach gesagt, bedeutet es einfach, dass der Grund, warum ich mich in dieser Mitte einsortiere von Menschen, die jetzt in keinem Extrem sind, sondern einfach sagen, ja, also weiß ich jetzt nicht, meine, Wäschekammer oder um meine Waschmaschine herum im Bad, wo auch immer die steht, keine Ahnung, da ist das komplette Chaos und ich müsste jetzt eigentlich mir mal eine Stunde Zeit nehmen und da Wäsche sortieren, Sachen, die man nicht so häufig wäscht, keine Ahnung, mal eine Maschine anmachen, Sachen
falten und so weiter. Ein schlimmes Beispiel, sowas wie, ich muss mich an einen Laptop setzen und dann irgendein Papier suchen und dann irgendwelche Zugangsdaten suchen. Und also irgendwas, so ein Horror, sowas richtig Schlimmes.
Sowas richtig Schlimmes, ja. Okay. Also, wenn ich zu den Personen gehöre, die sagen, ja, warum kriege ich das nicht immer dann gemacht und warum ist das nicht picobello und warum kann ich nicht sofort und warum bin ich da nicht motiviert? Das liegt daran, dass wir, wie wir schon so oft gesagt haben, uns eine Welt gebaut haben, die nicht mehr so ist, wie es unser Gehirn mag und unser Nervensystem mag.
Ja.
Und wenn ich alleine diese Aufgabe lösen muss, dann fühlt sich das furchtbar an, weil mein Gehirn mit zwei Dingen beschäftigt ist, nämlich Sicherheit produzieren und die Kapazität im Hirn zu finden, die Aufgabe zu lösen. Genau. Und das ist nicht richtig.
Ja, weil Alleinsein erstmal unsicher ist. Ja. Das ist bei uns einfach drin. Das kriegen wir so nicht raus, nicht in unserer Lebenszeit.
Ja.
Und das heißt, aus der Situation heraus, wenn du dich dann hinsetzt und sagst, okay, ich mache das jetzt alleine, dann ist ein Teil deines Gehirns damit beschäftigt, zu gucken, okay, bin ich sicher? Umgebung scannen. Gucken, ist Vorhersehbarkeit gegeben und dann hast du eine deutlich reduzierte Kapazität, um deine Aufgabe zu erledigen.
Ja.
Und umgekehrt ist es so, wenn du Body-Doubling machst, was nichts anderes heißt, als du bist da nicht alleine, du machst die Aufgabe nicht zu zweit, das ist ganz wichtig.
Der Körper ist Der Körper ist anwesend. Der andere Körper ist anwesend.
Und der macht ganz klar nicht deine Aufgabe, sondern der macht irgendwas anderes. Aber der ist einfach nur da.
Ja. Wir stellen uns vor, in der Höhle war immer wer.
War immer wer. Und dann sind alle Sicherheitsmechanismen im Hirn, und das sind eine Menge, der absolute Großteil des Gehirns ist nur dafür da, dafür zu sorgen, dass wir überleben, prüfen, schlägt das Herz, funktioniert die Atmung, reißen die Gelenke auseinander, wird die Haut bedroht, gibt es irgendwo chemische Reize, bakterielle Reize, Wärme, Kälte, alles das. Und natürlich das Scannen der Umgebung von, ist hier alles normal, ist hier alles stabil.
Mhm. Kommt einer um die Ecke aus der anderen Höhle und bedroht mich.
Genau. Und dieses ganze System feuert auf Hochtouren, wenn man alleine da sitzt, und wenn man zu zweit da sitzt, nicht. Weil dann kann man wie in einer Herde sich vorstellen, okay, wenn alle grasen, scheint Grasen gerade kein großes Problem sein. Wenn alle hektisch hin und her rennen, ist es vielleicht nicht so gut, seinen Kopf ins Gras zu stecken und in Ruhe zu essen, sondern vielleicht sollte man auch hektisch rennen.
Ja.
Und deshalb ist es so viel mehr Kapazität, die man hat für die Aufgabe, wenn jemand da ist.
Ja.
So.
Und ich finde, also wir haben das jetzt bei, in der Mitgliedschaft haben wir jetzt gesagt, okay, es gibt Zeiten, an denen man sich einloggen kann, und dann trainieren alle, die da sind in diesem Meeting, trainieren. Jeder macht sein eigenes Training.
Genau. So,
das ist jetzt ein Beispiel.
Ja.
Aber man kann zum Beispiel sagen, eins meiner Lieblingsbeispiele ist auch.
Also natürlich ist jetzt die heikle Situation, wenn man alleine wohnt in dem Fall. Nicht?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann könnte man ja mit diesem Wissen, weil da, also es geht ja nur darum, dass man aufhört, sich abzuwerten und zu sagen, ich bin so scheiße, dass ich das nicht gebacken kriege, und ich bin zu dämlich und alle anderen können das, nur ich nicht. Mhm. Kann ich ja mit dem Wissen sagen, okay, was sind die Aufgaben, die mir besonders schwer fallen, und wie kann ich die umsetzen?
Ja.
Wann kann ich die wie anders umsetzen vielleicht? Das ist jetzt super individuell, das können wir ja nicht für jeden sozusagen durchdenken. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist. Also ein krasses, krasses Beispiel, was im Coaching richtig häufig vorkommt, ist das Thema so Kinder und Aufräumen und also so haushaltliche Tätigkeiten sozusagen.
Kommt hier auch vor, das Thema.
Und da ist es, glaube ich, total wichtig, dass man, weil es ja um die Abwertung geht und um den Konflikt, also das Krasse ist ja, das ist so ein Konflikt, der meistens nicht, auch übrigens in Partnerschaften fällt mir jetzt gerade auf, das ist häufig nicht zu lösen. Also niedrigschwellige Tätigkeiten, auf die niemand Bock hat, und darum gibt es Streit.
Ja, ja.
Und das endet dann natürlich mit wirklich großem Konflikt, weil ich natürlich immer das Gefühl habe, derjenige behandelt mich respektlos, der ist scheiße, der macht das, um mich zu ärgern, der macht, weil er denkt, er ist was Besseres oder keine Ahnung was, alles, was da Schulz von Thun mäßig mitschwingt.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann einen ausgewachsenen Konflikt, obwohl es ursprünglich eigentlich nur darum ging, dass keiner von uns beiden Bock hatte, irgendwie das Klo zu putzen.
Ja.
Und
was absolut verständlich ist.
Voll, genau. Und deshalb glaube ich, ist total wichtig, dass, wenn man diese Information hat und weiß, dass es kein individuelles Problem ist und dass es nicht ist, weil der andere mich ärgern will, sondern weil er selber nicht in der Lage ist, dann kann ich eben das ganz anders handeln, als wenn ich sage, ja, ich habe irgendwie zum 100. Mal mein, weiß ich nicht, 12-jähriges Kind ins Zimmer geschickt und habe gesagt, jetzt räum mal auf.
Hm.
Und es hat wieder nicht geklappt und wir haben uns wieder gestritten und es war wieder ein Konflikt über Tage.
Ja.
Und dieses scheißverzogene Gör, bla bla bla, keine Ahnung was. Und wenn ich weiß, dass Body Doubling funktioniert, dann heißt das nicht, also es heißt ja nicht, dass ich nicht dem Kind beibringen soll, sein Zimmer aufzuräumen, sondern es heißt zu sagen, okay, es gibt hier eine Zeit, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, am Tag oder eine halbe Stunde die Woche, je nachdem, was man für ein Empfinden hat, wie aufgeräumt das sein muss. Und da machen wir das alle zusammen.
Mhm.
Mhm. Ich mache, weiß ich nicht, Wäsche falten, und das Kind macht Fußboden aufräumen mit Spielsachen, die da rumliegen oder irgendwie sowas.
Ja.
Und auch diese, also das ist ja, aus meiner Sicht sind diese Konflikte eben 90% nur Abwertung und 10% das tatsächliche Problem sozusagen.
Ja.
Und in der Abwertung mir selber gegenüber und aber auch meinem Gegenüber gegen, über, klar, steckt das, was am Ende lebensverändernd ist. Weil eine konstante Abwertung in der Partnerschaft führt irgendwann dazu, dass ich mich trenne.
Klar.
Das ist nicht mal so eben. Und dann
am Ende wegen der Spülmaschine am besten, ja, klar.
Genau, weil es ist nicht mal so eben. Weil das, was dann zwischenmenschlich passiert, ist so schlimm. Und wenn es aber so ist, dass die Tätigkeit, und da gibt es, glaube ich, Nuancen, Menschen können das ein bisschen besser und ein bisschen weniger gut, können ein bisschen besser Dopamin halten, ein bisschen weniger gut Dopamin halten. Und das bedeutet eben, dass auch das Empfinden von, wie einfach ist es, mich dazu zu bringen, ne?
Ja.
Warum kann der nicht mal das machen? Oder auch umgekehrt.
Ja.
Warum räumt die immer die Spülmaschine falsch ein? Ja. Oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist wirklich so.
Ja,
ich weiß nicht, ob wenn Menschen uns zuhören, dass sie denken, dass das schwachsinnig ist. Das ist was,
das sind
was in jedem,
Konflikte. Nein, nein,
ja, das und ist, das ist was, was in jedem Coaching vorkommt,
ja, ja,
diese Themen.
Ja.
Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man versteht und sagt, okay, wir sind dafür nicht gemacht. Das funktioniert nicht gut, weil unser Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das ist auf jeden Fall was, was man richtig einfach umsetzen kann und was, glaube ich, sehr, 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 sehr schnell sich auch für die Person, die das anbringt, sozusagen, richtig viel besser anfühlt. Weil auch selbst wenn ich mich dazu zwingen kann, solche Dinge zu tun, fühlt es sich meistens nicht gut an. Also hinterher fühlt es sich natürlich gut an, weil dann ist es aufgeräumt zum Beispiel.
Ja, aber trotzdem verstärkt es ja den Konflikt.
Genau.
Selbst wenn du derjenige bist, der es machst.
Ja.
Also klar.
Ja, genau. Ja. Also insofern...
ist dann die Empfehlung, okay, mach's zusammen?
Ja.
Ja, okay.
Ist ja einfach. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, gut.
Ja. Also dass der Konflikt über zum Beispiel Hausarbeit und Aufteilung von Care-Arbeit und so weiter einer der hauptsächlichsten ist. Und ich glaube, dass dieses, das, was ja im Moment so ganz groß ist auf Instagram, weiß ich nicht, ja, in den sozialen Medien würde ich sagen, ist es hauptsächlich und es ist noch nicht so wirklich gesamtgesellschaftlich angekommen, zu sagen, ja, was bringt es mir, wenn ich alles im Kopf habe, also jetzt als Frau, und eine Einkaufsliste schreibe und dann meinen Mann losschicke und sage, okay, du musst die Dinge kaufen, die auf der Einkaufsliste sind. Das bedeutet, dass die mentale Arbeit trotzdem bei mir ist.
Mhm. Und ganz da wäre Load-Geschichte, klar.
Genau.
Ja.
Und da wäre auf jeden Fall eine Idee zu sagen, also ist, und das fühlt sich ja für beide Leute, also für beide Parteien scheiße an. Aber dann zu sagen, okay, wir machen es so, dass wir uns, weiß ich nicht, einen Tag die Woche, einen Abend die Woche, am Wochenende, vormittags oder keine Ahnung was, zusammen hinsetzen und zusammen überlegen, was wir brauchen, wäre zum Beispiel
eine Idee. Das heißt, auch derjenige, der es immer macht, muss dann sozusagen darüber springen, zu sagen, so, jetzt mach du mal, du Arsch, weil du hast Ewigkeiten nichts gemacht, sondern okay, unsere neue Routine ist, wir machen das jetzt gemeinsam. Okay.
Ja, genau.
Und dann nochmal, wenn Menschen alleine sind, wie machen die das dann?
Also ich würde sagen, was deine Beispiele waren, waren ja so Sachen wie, ich muss mich hinsetzen und, irgendwo ein Formular ausfüllen oder Rechnung überweisen oder irgendwie sowas.
Ja.
Genau, da würde ich auf jeden Fall sagen, okay, dann mach es, also wenn es dir schwerfällt, dann such dir einen Ort, wo du das machen kannst. Also sowas wie
im Büro.
Ja, oder genau, oder ins Café setzen oder in Coworking Space oder oder im Büro nach Feierabend ist ja auch okay, zu sagen, okay, ich bleib hier
sitzen. Ich komme früher,
weil da sind Menschen und da fühlt es sich sozusagen an nach, okay, ich kann das hier abarbeiten sozusagen.
Klar.
Und bei Hausarbeiten und bei so Aufräumsachen oder keine Ahnung, was, Geschirrspüle oder irgendwie sowas, würde ich auf jeden Fall gucken, dass man sich das so baut, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu machen mit jemandem. Also zum Beispiel sowas wie, am Wochenende, wenn meine Freundin morgens zum Frühstück kommt, dann mache ich die Sachen nebenbei.
Das muss man aber offen kommunizieren, weil ansonsten würde man ja sagen, wieso räumst du auf, wenn ich da bin und nicht bevor ich da bin?
Ja,
das muss
oder,
man aber dann
genau, oder Familienmitglieder. Mir fällt gerade jemand ein, da ist das bestimmt nicht gezielt so gesucht sozusagen, sondern da passiert das einfach, weil da ein enges Familienband ist. Und dann, weiß ich nicht, wenn meine Schwester vorbeikommt oder wenn mein Bruder vorbeikommt, dann machen wir immer bla bla bla. Natürlich kann man das versuchen, auch über Timeboxing zu machen, aber da, wenn es mir wirklich schwerfällt und ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, dann ist auf jeden Fall dieser Gedanke zu sagen, ich hole mir jemanden dazu und bitte um Hilfe bei Dingen, die ich nicht hinkriege, alleine, weil es sich so furchtbar anfühlt, ist, glaube ich, essentiell.
Was ist mit dem Gedanken zu telefonieren? Also das heißt zu sagen,
funktioniert auch.
Geht auch.
Auf jeden Fall.
Ich habe jemanden im Ohr, Headset, Telefon kostet inzwischen nichts mehr.
Total, und es funktioniert ja sogar mit Zoom. Ne? Also wir haben ja das, wie wir es beim Training anbieten, ist ja auch auf jeden Fall nur das Dasein sozusagen.
Ja, ja, ja.
Am Telefon, per FaceTime, keine Ahnung, per Zoom oder so, das funktioniert auf jeden Fall auch. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall so Stufen. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Hauptsächliche ist, dass man ausgeht von...
Die Abwertung.
Ich werte nicht ab. Ja, und wenn ich mich nicht abwerte, sondern sage, hey, das ist was, und ich weiß sogar warum, haben Enkel und Alu mir nämlich erklärt, warum das so ist, dann finde ich ganz andere Lösungen. Dann werde ich total kreativ. Dann komme ich auf die Idee und sage, ja, keine Ahnung, meine Nachbarin, die hat da auch immer keinen Bock drauf. Wir machen, ich komme erst rüber zu ihr, ich trinke einen Kaffee, sie macht, oder ich helfe ihr.
Ja, genau.
Und dann kommt sie rüber und dann mache ich es bei mir. Ja.
Also was bei mir auch funktioniert hat, ist dieses, ich habe ja inzwischen dann dank dir irgendwann begriffen, dass ich Dinge nicht so time, wie es vernünftig wäre, sondern dass ich warte und dann die Arbeit von 8 Stunden in 1,5 erledige. Und ich schaffe es inzwischen meistens, mich dann nicht abzuwerten und bin dann auch so, dass ich sage, ja, okay, das sind jetzt die 8 Stunden, das heißt, ich habe jetzt im Prinzip 6 Stunden, die ich Anlauf nehme und ja, dann nimm auch Anlauf. Also im Sinne von, die kannst du jetzt auch Spaß haben, weil du brauchst dich jetzt nicht zu ärgern sozusagen.
Brauchst nicht darauf zu warten, sondern genau. Du weißt sowieso.
Ich kann dann auch nichts anderes Sinnvolles machen,
aber
ich kann dann halt trainieren, rausgehen, pennen, Buch lesen, chillen, sonst was. Ich kann, wenn ich dann da arbeite, funktioniert das natürlich nicht.
Nee.
So, wenn ich sage, meine eigentliche Arbeit ist das und dann mache ich irgendwas anderes, dann zerschieße ich mir das hinten, weil das dann kein Build-up ist. So.
Ja.
Aber wenn ich dann sage, okay, die Zeit brauche ich jetzt, um den Druck aufzubauen, um dann sozusagen, ich weiß ja, dass ich das in der Zeit schaffe dann, weil es dann sehr effizient ist und genug Dopamin und bla, das ist okay. Irgendwie.
Ja, und ich glaube, also das wäre ja dann Hyperfokus sozusagen, den du aktivierst. Aber
der kommt dann auch. Also
und ich glaube, dass das viel typischer ist, also dass viel mehr Menschen, also auch neurotypische Menschen, das so machen.
Ja.
Nicht so krass, weil die natürlich diesen Hyperfokus dann nicht entwickeln.
Ja.
Aber ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die das, bei denen sich das besser anfühlen würde, das auch so zu tun und die entweder immer so ein Teufelchen im Ohr haben, so ein Erziehungsdings, so das geht nicht und das kannst du nicht und du musst aber und so weiter, genau, das ist scheiße von dir, oder eben es so machen und dann sich dafür abwerten.
Ja.
Aber ich glaube, dass im Kleinen, also ich habe das, glaube ich, irgendwo an irgendeiner Stelle schon mal gesagt, dass ich eigentlich in jedem Coaching-Prozess die Menschen auffordere, eine Vision zu malen
Bitte.
Von ihrem Leben in den nächsten 10 oder 20 Jahren, je nachdem. Und dass 99% die sagen, das habe ich gestern gemacht oder eben
Klar.
gemacht oder
so. Ja, ja, ja,
ja. Also ja, und ich weiß, dass mich dann jemand darauf angesprochen hat und gesagt hat, also ich nicht, ich habe das genauso, wie du gesagt hast, Wochen vorher gemacht und so weiter. Klar, das gibt es auch, aber das ist im Verhältnis, wenn ich jetzt die letzten, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre angucke.
Das ist sozusagen das absolute,
das
weiter auf dem Spektrum entfernt von mir kann es nicht sein. So. Also insofern
genau, Witze. Aber es ist, ja, und es ist so, also...
Aber
und
geil,
ich glaube nicht, dass die haben nicht alle ADHS, sondern es ist einfach was, das Das ist so, das ist menschlich und das ist okay. Und aus irgendwelchen Gründen, natürlich, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, effizient sein wollen und wir in einer Leistungsgesellschaft leben und
das ist effizient,
weil wir nicht faul sein wollen und keine Ahnung was. Ja, genau, Schwachsinn. Okay.
Okay. Ja,
gut, dann hoffen wir, dass das für ganz viel Liebe und Verständnis euch gegenüber.
Sich selbst gegenüber.
Ja, genau.
Be nice.
Okay, dann habe ich hier zwei Fragen. Oh Gott, hoffentlich.
An wen?
Ich glaube, die sind beide an dich. Okay. Ich kriege, kann ich eigentlich nochmal sagen, ne? Also, was? Was dich bewegt. Podcast. Wir hätten gerne Fragen von euch. Und ich hätte gerne mal wieder eine Frage.
Okay.
Seit 9 Monaten habe ich ziehende Schmerzen in der rechten Hüfte oben auf dem Knochen nach unten strahlend. Der Physio tippt auf zu wenig Bauchstabi und den Ursprung im unteren Rücken. Oberschenkelrückseite ist sehr schwach und der Muskel an der Oberschenkelvorderseite ist aber auch total hart und angespannt.
Mhm.
Ich finde das auch.
Ja.
Hat mich vorhin schon, als ich es angeguckt habe. Okay, stopp, halt. Erst dachte ich, dass es vom falschen Kniebeugen kommt, aktuell 42,5. Aber nun musste ich 2 Wochen Training pausieren und die Schmerzen sind trotzdem da, vor allem morgens. Meine Haltung ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, Brace ist für mich schwer, habe fast alle eure Kurse, was in welcher Reihenfolge tun?
Ja. Okay. Tut mir leid. Ärgerlich, schmerzhaft. Ist immer so die, also was ich da so ein Ticken raushöre, ist eine sehr detailorientierte Suche nach, wo ist die eine Ursache. Und das wirkt so, als hättest du schon einige Ursachen angeguckt, ausprobiert und so gemacht. Und das funktioniert nicht so richtig. Und deswegen ist der eine Gedanke immer, dass man, ich habe immer das Bild vom Rein- und Rauszoomen. Das heißt also, macht es Sinn, wirklich hart auf deine Hüfte, auf deine vordere Beckenspitze, auf rein zu zoomen? Okay, ja. Aber vielleicht macht es auch Sinn, einmal komplett raus zu zoomen und in ganz andere Richtungen, systemische Richtungen zu gehen. Das heißt, wenn du das so beschreibst, würde ich dich einmal bitten, wenn du jetzt die Kurse eh hast, so, einmal komplett zurückzugehen und zu sagen, okay, ich mache endlich richtig Gleichgewicht und zwar dominant auf der Seite, wo die Schmerzen sind und guck, wie das wirkt. Das nächste wäre, geh in den Parasympathikus-Kurs, geh da gezielt in die letzte Lektion, wo meine Techniken sind, weil die sehr speziell sind und da sind Techniken, um den Parasympathikus zu aktivieren. Und das heißt, probier die aus. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel einfach deine komplette rechte Seite nicht stabilisiert ist, weil das hört sich alles so an, als wäre es alles auf derselben Seite und du da wieder neuen Access zu kriegst. Auch da wieder grundsätzlich kann es sein, dass du zum Beispiel, weil du jetzt die ganze Zeit Schmerzen auf der einen Seite hast, bei Kniebeugen oder was auch immer, die Seite viel mehr belastest. Das heißt, auch da könnte es sinnvoll sein, okay, wieder rauszoomen und sagen, okay, vielleicht ist einfach die andere Seite viel schwächer und du belastest die schmerzhafte Seite, weil die andere Seite gar nichts kann. Das heißt, die nächste Aufgabe wäre, trainier unilateral, trainier einbeinige Kniebeuge. Wenn du jetzt in den Kursen bist, da sind die ausführlich in Hüfte zum Beispiel oder in überall eigentlich. Also auch im Starkurs und so weiter sind überall Ausfallschritte so. Aber trainier so, dass du prüfst, ob die Seitenverhältnisse richtig sind. Punkt. Und das waren jetzt irgendwie 3 Möglichkeiten, um raus zu zoomen. Es gibt mehr. Probier die mal aus und dann frag.
Atemkurs.
Genau. Atmen wäre auch ein Riesending. Habe ich immer wieder ganz häufig irgendeine Schmerzproblematik, die in irgendeiner Weise mit Fortbewegung zu tun hat. Hüfte, Knie, Fuß, whatever. Und am Ende ist es der Körper, der dich schützt, weil deine Atmung schlecht ist. Und er sagt, wenn du jetzt anfängst loszurennen, wirst du ganz viel Luft verbrauchen, die können wir nicht ranbringen, das ist lebensgefährlich. Lass das bitte. Hier bitteschön sind Hüft-, Knie-, Fußschmerzen, egal was Schmerzen, lass das bitte.
Ja. Und der Grund, warum ich da so gestockt habe, ist, weil du schreibst, die Oberschenkelrückseite ist schwach, aber die Vorderseite ist auch hart. Das bedingt sich.
Genau.
Also wenn hinten schwach ist und der hintere Teil nicht mitmacht, die hintere Kette nennen wir das ja, nicht mitmacht, dann überlastet natürlich vorne. Also genau. Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass du
Schwerpunkt
nicht mittig
genau, hast. Genau, das wäre wieder reinzoomen. Aber ja, monster wichtiger Punkt. Wenn der Schwerpunkt nicht stimmt, stimmt nichts.
Das wäre nie wieder Rücken.
Stark, ja.
Stark, endlich richtig stark. Mhm. Okay, gut. Das sind ja unsere Gedanken dazu.
Genau, also rauszoomen und wenn es das nicht ist, weiterfragen.
Ja.
Aber ich glaube, nicht mehr reinzoomen, so rum. Spar dir die Energie nach, jetzt zu gucken, ist es jetzt Hüftbeuger, ist es Abduktor, ist es, müssen wir die Adduktoren, ist es doch irgendwas mit der Symphyse, ist es bla. Das glaube ich nicht.
Ja, okay, gut. Zweite Frage, hey, habt ihr auch einen guten Kalorienrechner, der Stillen und Wonneproppen schleppen einigermaßen berücksichtigt? Ich bin mir so unsicher, was ich wirklich brauche. Einerseits habe ich nicht so einen krassen Gewichtseinbruch wie beim ersten Kind. Andererseits habe ich jetzt in den 5 Monaten seit der Geburt, schon 3-mal fett erkältet. Vielleicht könnt ihr das ja mal thematisieren. Danke auf jeden Fall für euren super Podcast. Also die Erkältung liegt auch daran, dass das erste Kind da ist, ne?
Ja, ja.
Muss man sagen. Das ist ja ein Kleidenkind Kita, und wahrscheinlich in der Kita.
Ja, genau. Das ist einfach die schlimmste Phase, die wir je hatten.
Ja.
Bei jedem. Also hier ist auch kein. Die Eingewöhnung in der Kita und da die ersten 2 Jahre sind das allerletzte.
Ja.
Aber das ist etwas, wo ich sozusagen wieder mal mich freue, dass irgendwann die Wissenschaft freundlicherweise hinterherzieht. Eine meiner Lieblingsszenen war damals mit: Ich mache Kniebeuge, Kniebeuge sollen gut sein gegen Rückenschmerzen. Nein, das ist Quatsch, das hilft nicht, Operationen helfen. 10, 15, 20 Jahre später, Kniebeuge, Krafttraining hilft doch, bei Rückenschmerzen weiß man nicht. Das ist so ein ähnliches Ding, dass, wenn man einmal drüber nachdenkt, eine Frau entwickelt ein vollständiges Wesen in ihrem Bauch. Der Bauch wird groß, der ganze Körper verändert sich, sie muss mit diesem Bauch den ganzen Alltag bewirken. Dann kommt die Geburt, die Statik verändert sich komplett und man trägt die ganze Zeit ein Kind und stillt, was Energie kostet. Und dann war die gängige Lehrmeinung bisher für alles das, was ich gerade aufgezählt habe, also 15 Kilo mehr durch den Alltag schleppen mit einer völlig absurden Statik oder ein 5 oder 3, 5, 7, 10 Kilo Kind durch den Alltag schleppen, für alles das braucht man so ungefähr 50 Kalorien mehr pro Tag, also ein Viertel Snickers. Mhm. Da ist keinem aufgefallen, dass das möglicherweise kompletter Unfug ist, bis dann jetzt wirklich, es ist keine 3 Monate her, eine große Studie rauskam, die gesagt hat, das ist doch ganz anders. Also, die verbrauchen doch tausende Kalorien mehr, zwar pro Tag, weil die sind ja viel schwerer und die haben eine ganz andere Statik. Und wenn man die ganze Zeit ein Kind trägt und stillt, das verbraucht doch eher tausende Kalorien mehr. Also je nach Größe und so, ist es wohl so die Größenordnung für so ein Mensch. Das ist ja, gar nicht drauf gekommen. Gut, dass du dazu jetzt noch mal eine Studie gemacht hast. Was soll ich sagen?
Ja.
Aber so ist es. Ja, also, je nachdem, wie groß, wie schwer du bist, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, du hast, keine Ahnung, vor der Geburt, 80 gewogen und dann in der Schwangerschaft 100 oder so, dann wird es wohl so gewesen sein, dass du um die 2.500 bis 3.000 Kalorien vorher verbraucht hast, dann in der Schwangerschaft 3.500 Kalorien bis 4. Und das geht dann erstmal nicht runter, sondern nur ganz langsam runter. Und zwar, eigentlich fängt es erst überhaupt an runterzugehen, wenn du aufhörst zu stillen. Mhm. Dann hast du natürlich das Problem, dass das Kind schwerer ist und immer noch geschleppt werden will, aber trotzdem ebbt das dann so ein Ticken ab, weil es auch selber mobiler wird und so weiter. Das heißt also,
die erste Antwort ist, wir haben keinen Kalorienrechner, der das berücksichtigt.
Die zweite Antwort ist viel, viel mehr und selbe Mechanik. Wenn du versuchst abzunehmen während dieses ganzen Prozesses, wirst du hart unterkalorisch sein und machst es nur schlimmer. Mhm. Versuch's nicht.
Ja. Ich weiß noch, wie ich Traubensaft mit Instant-Haferflocken gerührt.
Die Scheiße nicht
während
reingekriegt hast.
Während
Stillens du
getrunken
hast, die Kalorien nicht
weil es nicht
oder so.
Ging.
Ja.
Es war so, mir war eigentlich durchgehend schwindelig und dann bin ich irgendwie an der Kasse bei im Drogeriemarkt zusammengebrochen.
Das willst du dir vorstellen, ich habe so schon so eine Mühe, meine Kalorien zu decken.
Ja.
Und dann hängt einer an dir und saugt dir die Energie raus. Bist du so, du Scheißparasit, hör auf jetzt.
Nein, sowas würde man nicht denken, weil es ist ja das Kind.
Ja, ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall.
Und also egal, ganze,
ja.
Auf jeden Fall 500 Kalorien mehr pro Tag. Und dann je nach Größe noch viel, also deiner Größe, Kindgröße noch viel mehr. Und dann nach dem Abstellen langsam weniger, vorher nicht.
Ja.
Und du kannst gerne dein Körperfett messen, wenn du den Gedanken hast, ich werde fetter durch das mehr Essen. Wirst du nicht. Du wirst schwerer, weil du mehr Energie einlagerst im Darm, in Kohlenhydratspeichern, Glykogenspeichern. Du wirst schwerer, du wirst leistungsfähiger, dir geht es besser. Du kannst alles besser machen, weil du hochwertig mehr isst. Und fetter wirst du nicht. Fetter wirst du nur, wenn... Also schaffst du in dem Zustand eh nicht.
Ja. Fetter klingt wirklich gruselig, wenn man so sozialisiert ist wie wir. Du meinst Fett einlagern.
Mehr Körperfett.
Ja. Okay, ja. Alles klar. Sehr gut.
Ja. Schönen Dank. Jetzt hoffe ich, dass wir hinter dem Schweinehund-Kein-Bock-Komplex irgendwie versucht noch haben, so ein bisschen... das ist ein guter Satz. Der will nichts mehr.
Das zu ergänzen.
Ja, ja, danke.
Herrlich. Okay, gut.
Okay, so viel dazu. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.